Ja, schönen guten Morgen und sorry fürs sehr späte Kommen. Sie müssen heute mit meiner etwas rauen Stimme es aushalten. Ich hoffe, dass Sie über, sagen wir mal, mindestens 75 Minuten trägt und ich überhaupt noch einen Pieps herausbekomme. Wir wollen heute noch mal uns mit dem Thema nebenläufige Programme in Python beschäftigen. Das ist sicherlich ein Advanced-Thema, aber Sie wissen, bezüglich Programmierung ist neben der PS2 und dann dem Praktikum ist das die einzige Pflichtveranstaltung. Das heißt, wir müssen also auch Themen abdecken, die nicht für jeden von Bedeutung sein werden. Ne? Aber ganz grundsätzlich, das habe ich Ihnen ja letztes Mal gezeigt, ist gerade die Bitte? Ja, das kann ich kann nicht hören. Ich kann nicht kontrollieren, ob man das hört. Hören Sie nicht? Doch, Sie hören es. Ja, gut, ich kann es ein bisschen lauter stellen. Angestellt habe ich es, ne? Nee. Ich habe es gar nicht angestellt. Jetzt wird es besser, ne? Für Sie nicht, also Sie hören mich sowieso, okay. Aber jetzt hört man, also ich höre es jetzt, dass man es hört, okay. Gut, das durch die Multicore and Manicore Architekturen in der Hardware gerade dieses Thema immer bedeutender wird. Ganz einfach, weil man es eben nutzen kann und entsprechend die Prozessorleistung voll ausnutzen kann. Das war der Rückblick. Wir hatten schon gesagt, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn? Es gibt einerseits die klassischen Betriebssystemprozesse, die Heavyweight Processes. Das sind Prozessinstanzen des Betriebssystems. Der Prozesswechsel ist relativ aufwendig, weil ich einmal von einem Adressraum X übers Betriebssystem dann in einen Adressraum Y eines anderen Prozesses kommen muss. Und da sind zwei solcher Wechsel nötig. Dieser Wechsel heißt natürlich auch immer, dass der ganze Prozesskontext ausgetauscht werden muss. Darum gibt es dann die sogenannten leichtgewichtigen Prozesse und die unterscheiden wir wieder in zwei Typen. Die leichtgewichtigen Prozesse nennen wir Threads, werden wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. Und da unterscheiden wir genau diese beiden. Der eine Thread ist ein Betriebssystem-Thread, wird also vom Betriebssystem unterstützt und unterscheidet sich insofern von dem federgewichtigen Prozess, der allein von dem Programm gemanagt wird. Das ist also ein echter Thread auf Benutzerebene und dieser oben ist ein Thread auf Kernebene. Und hier bleibt der Adressraum erhalten und der gesamte Prozesskontext, während oben der leichtgewichtige Prozess eben übers Betriebssystem zu demselben Adressraum führt wieder. Okay. Betrachten wir zunächst erstmal die erste Möglichkeit. Das sind die Betriebssystemprozesse. Gut, die können nicht existent sein. Wir hatten aber gesagt, okay, sie sind nötig, damit ein Programm ausgeführt werden kann. Das heißt, wenn ein Programm ausgeführt wird, entsteht mal mindestens ein Prozess. Dieser Prozess ist bereit fürs Betriebssystem und kann, wenn genügend Ressourcen da sind, aktiv geschaltet werden. Das heißt, er behält eine Zuteilung von Rechnerressourcen und wird dann aktiv. Unter verschiedenen Bedingungen, im Allgemeinen ein Signal, also allgemein gesprochen, wird der Prozess angehalten und zunächst erstmal in den Blockiertprozess oder Zustand gesetzt, in den Blockiertzustand. Das heißt, dieser Prozess läuft aktuell nicht weiter. Bedingung dafür kann zum Beispiel sein, dass das Programm hier einen Pfeil geöffnet hat, der erstmal bereitgestellt werden musste und das natürlich vergleichsweise lang dauert, also gemessen an den Prozessorzyklen. Aber steht es dann bereit, geht es wieder in den Bereitzustand, zum Beispiel steht das geöffnete Pfeil bereit, geht es wieder in den Bereitzustand, wartet auf die nächste Zuteilung. Und so geht es weiter, bis er schließlich am Ende terminiert. Diese Prozesse werden typischerweise in einer Prioritätswarteschlange verwaltet. Eine Prioritätswarteschlange sind also mehrere Warteschlangen quasi in einer Datenstruktur vereint, die nach Prioritäten sortiert sind. Und dann werden zunächst die höchst priorisierten Prozesse zugeteilt. Auf einen Prozessor, dann sind sie bereit, oder auf Daten des I/O-Gerätes, dann sind sie im Zustand blockiert. Also sie bekommen immer diese Ressourcen zugeordnet oder eben auf eine Nachricht, zum Beispiel übers Netz oder auf ein Zeitsignal, wenn ich gesagt habe, okay, schlafe du Prozess, schlafe mal eine Weile, aus welchen Gründen auch immer. Das war das, was wir letztes Mal schon besprochen haben, jetzt als Auftakt, Einstimmung wieder. Und das ist das, was wir heute machen wollen. Wir wollen uns jetzt genauer anschauen, was ist ein Thread, was ist das eigentlich? Und dann wollen wir uns Implementierungen von Nebenläufigkeit, insbesondere der Threads, in Python anschauen. Dann der Umgang mit konkurrierenden Zugriffen. Da können nämlich Probleme auftauchen, das wollen wir uns klar machen. Und auch die Behebung wollen wir uns klar machen. Mit Logs, Queues werden wir nicht mehr besprechen, aber ist eine zweite Möglichkeit, müssten Sie dann selber nachlesen. Und last not least gehen wir natürlich, gerade wenn wir Logs benutzen, das Risiko ein, dass wir Deadlocks machen, dass wir uns gegenseitig verschließen und der gesamte große Prozess steht. Okay. Ja, dies ist wahrscheinlich der Hintergrund. Programmfäden sind eben nebenläufige oder sogenannte Coroutinen. Wichtig ist, wenn ich mehrere solcher Threads habe, sind immer Programme oder Programmteile, dass sie in einem großen gemeinsamen Prozesskontext leben, bei jedem Art von Thread. Das Kennzeichen ist, dass der Speicheradressbereich, die Dateien, sonstige Ressourcen für alle Threads, Thread 1 bis 3 in diesem Fall, gleich sind, identisch sind. Und auch die Zustände dieser Ressourcen. Wir haben also einen asynchronen, potenziell parallele, unterschiedlichen Programmverlauf. Wenn wir uns das anschauen, kann jeder dieser Threads unterbrochen werden, ein anderer Thread kann weiterlaufen und so weiter. In Python managt das Betriebssystem, werden wir gleich noch sehen. Das heißt, wie wird das gemacht? Schauen wir uns zunächst erstmal an, das muss Ihnen klar sein, damit Sie die Unterschiede erkennen können. Das sind übrigens Folien vom Rüdiger Brause, der war bis vorletztes Jahr hier in Frankfurt und er hat unter anderem Betriebssysteme gemacht und aus dieser Veranstaltung ist das. Schauen wir uns erst an, wie es normal passiert, wenn eine Methode in einem sequentiellen Programm aufgerufen wird. Naja, dann ist ein Call führt dazu, dass auf dem Stack, es gibt einen gemeinsamen Stack in einem normalen sequentiellen Programm, dass da angelegt wird, erstens die Rücksprungadresse, die Return Address, dann die Argumente, wie wir hier sehen, die übergeben werden in dem Call, werden alle auf den Stack gepackt und zusätzlich alle lokalen Variablen. Was eben noch passiert, und das ist wichtig, im Unterschied zu Threads gleich, dass der Stack-Pointer auf diese neue Stelle gelegt wird, nämlich auf die Argumente, die übergeben werden. Und von da aus kann dann die Methode 2, die ja jetzt aufgerufen wurde, auf diesem Teil des Stacks arbeiten. So, und so geht es weiter zu der Methode 3 in diesem Fall. Da wird die Return-Adresse Methode 2 draufgelegt. Und genau diese Implementierung mit einem Stack ist ja auch die Möglichkeit, echt rekursive Programme zu machen. Und bei jedem neuen Call haben Sie einen neuen Stack-Bereich und eine neue lokale Umgebung. Dass das begrenzt ist, dass das nicht beliebig oft geht, bei Python normal 1000 Mal, so ist das eingestellt bei der C-Implementierung. Aber man kann es ein bisschen höher stellen noch, wenn man es braucht. Nur dann wird es irgendwann abhängig von dem verfügbaren Hauptspeicher, denn der Stack liegt eben komplett im Hauptspeicher. So geht es bis N, also hier ist, dann wird die Return-Adresse von N-1, die die Methode N aufgerufen hat, auf den Stack gelegt und so weiter. Und jetzt kann man wieder zurückgehen, das heißt, macht die Methode N einen Return, dann wird einfach wieder der Stack-Pointer nach oben gesetzt und wie Sie sehen, kann der Rest sogar im Speicher drin bleiben, der muss nicht einmal bereinigt werden, stört ja nicht weiter, weil für den Stack ist Platz reserviert. Ich springe jetzt immer weiter hoch mit jedem Return, bis ich wieder an dem Anfang ankomme. Also das ist ein ganz normales sequenzielles Programm. So legt der Interpreter oder der Compiler seine Daten an. Lokale Daten und Argumente und die Return-Adresse auf den Stack. So, jetzt können Sie sich auch gleich vorstellen, warum es in Python unterschiedliche Arten von Variablen gibt. Nämlich solche, die verändert werden können und solche, die nicht verändert werden können. Bei einfachen Variablen wie Strings oder so machen wir uns über den Speicherplatz keine Gedanken. Sind das aber große Felder, die wir manipulieren und dann möglicherweise rekursiv, dann kommt es ganz, ganz schnell zu einem Stack Overflow, wenn wir nicht eine sogenannte Mutable Variable nehmen für diesen Bereich. Gut, ganz normaler sequenzieller Aufruf, das werden Sie dann im Sommer beim Kollegen Schmidtschaus, Manfred Schmidtschaus, genauer lernen, wie ein Interpreter oder Compiler das ablegt. Jetzt aber die Betrachtung bei einem Thread. Wir haben gesagt, ein Thread hat die Eigenschaft, dass jeder Thread seinen eigenen Prozesspointer hat. Wechsle ich jetzt von Thread 1 zu Thread 3 in diesem Fall, dann sieht das eben so aus, dass komplett der Prozess-Stack-Pointer, hier in diesem Fall zu Thread 4, umgelegt wird. Die anderen sind gar nicht verfügbar in diesem Fall. Aber ansonsten haben wir dieselben Variablen. Hier muss keine Rücksprungadresse angelegt werden, sondern es wird einfach unten der Stackpointer von eins zum anderen gemacht. Wenn ein Thread, in diesem Fall Thread 3 aufruft und so kann gewechselt werden. Die Kosten sind relativ gering, zunächst erstmal bezüglich des Speicherplatzes. Nur der Prozess-Stackpointer muss halt umgelegt werden, aber der muss bei einem Methodenaufruf auch umgelegt werden. Gucken wir uns das jetzt zusammen an, dann sieht das bei einem Prozess so aus, ich habe jeweils, und das steht in entsprechenden CPU-Registern, den Program-Counter, das heißt die Adresse, an der der nächste Befehl steht und den Stackpointer. Und bei einem Prozess sieht das eben so aus, dass ich für jeden Thread, also wenn ich mit Threads gearbeitet habe, dass ich da einen eigenen Stackpointer habe, der typischerweise ganz oben in dem Stack-Bereich abgelegt wird. Sie sehen hier Stackpointer 1, Stackpointer 2 und dann gegebenenfalls die entsprechenden Verweise auf die Bereiche, die ich da benutzen will. Okay, so ist das organisiert. Und das sind eben die Sachen, die Sie sich wirklich merken müssen. Die Sprachweise ist ein bisschen Heavyweight und Lightweight, benutzt jeder. Die Frage ist nur, worauf Sie diese Begriffe anwenden. Wenn Sie die auf Betriebssystemprozesse an, dann ist ein Heavyweight Thread ein Lightweight Process. Ja, also ein leichtgewichtiger Prozess ist typischerweise ein Heavyweight Thread. In Windows NT sieht das dann so aus, oder ganz allgemein sieht das erstmal so aus, dass wir unabhängigen I.O. haben. Jeder Thread hat seinen eigenen I.O., ja, T1 und T2. Aber wir haben jedes Mal dazwischen einen Betriebssystemaufruf, der vergleichsweise langsam ist, ein Operation System Call, ein OS Call. Übrigens, das ist nur zur Terminologie, Microsoft nennt dieses Fibers. Es gibt andere Thread-Typen und das sind die Featherweight Processes, also die Federgewichtler. Die werden vom Benutzerprogramm kontrolliert, allein vom Benutzerprogramm. Da gibt es in Unix zum Beispiel eine solche Bibliothek. Und da sieht es aus, dass Sie einen Prozess haben, einem Prozess I.O., ein gemeinsames, ein Ausgabeverhalten. Wenn ein Pfeil geöffnet ist, ist er für alle Threads geöffnet. Auf der anderen Seite blockieren natürlich auch ein solcher Call, ein solcher I.O.-Call, blockiert alle anderen Threads, die können nicht weiterlaufen, zumindest nicht in Richtung I.O., einen weiteren I.O.-Prozess öffnen. Gut, und hier ist das alles nochmal zusammengefasst. Also diese Gewichtsklassen, die sollten Sie schon unterscheiden können. In Windows, wie gesagt, die typischen leichtgewichtigen Prozesse, ja, die hier im mittleren Bereich stehen. In Unix eben die Featherweight Processes. Also so bieten die Betriebssysteme eben auch unterschiedliche Möglichkeiten an. Frage ist jetzt, in welchen Situationen ist es denn überhaupt sinnvoll, solche komplexeren Strukturen anzuwenden? Weil sie haben ja auch ganz typische Nachteile. Welche Nachteile, meinen Sie, haben diese Art zu programmieren? Sie kriegen ein bisschen mehr Performance, wenn Sie es richtig gemacht haben. Welche Nachteile, womit bezahlen Sie? Wie im richtigen Leben, es gibt nichts umsonst. Ja, es ist ungleich schwerer zu debuggen. Ja, weil nämlich immer aktuelle Situationen im Betriebssystem ganz unterschiedliche Konstellationen, Aufrufreihenfolgen und dergleichen erzeugen können. Ja. Diese schöne Stabilität, die Sie bei sequentiellen Prozessen haben, bei sequentiellen Programmen, haben Sie hier nicht mehr. Das heißt, Sie müssen also mehr als genau hinschauen, sehr genau hinschauen. Aber wann lohnt es sich trotzdem? Ja, bei sehr CPU-intensiven Programmen. Dann, wenn Sie diese Teile auf unterschiedliche Prozessorkerne verteilen können, dann ist das toll, wenn Sie dafür in dem Programm Vorsorge getroffen haben. Denn auch ein solches Programm läuft natürlich auch auf einem Single-Core-Prozessor oder Dual-Core-Prozessor, wenn für einen Prozess vom Betriebssystem nur ein Prozess und ein Core zur Verfügung gestellt wird. Es lohnt sich auch immer bei ausgabeintensiven Prozessen, weil wir haben ja gelernt, dass diese Ausgaben wesentlich langsamer sind als ein Prozessortakt, insofern den Prozessor vergleichsweise lange warten lassen, immer dann, wenn sie zumindest aktiv warten. Ein wichtiger Grund dafür, dass alle Betriebssysteme heute Prozesse und Mehrprozessbetrieb anbieten. Der dritte Grund sind eben interaktive Programme, da weil der User ja in der Geschwindigkeit überhaupt nicht reagieren kann, wie das Betriebssystem in der Lage wäre, neue Informationen nachzuliefern. Da lassen sich eine Menge Hintergrundaufgaben erledigen. Das sind noch wichtige Begrifflichkeiten. Hier nochmal zusammengefasst. Also Nebenläufigkeit ist zu unterscheiden von Parallelität. Nebenläufigkeit ist potenzielle Parallelität. Mehrere Ausführungsstränge existieren, die müssen aber nicht unbedingt gleichzeitig ausgeführt werden. Sie wissen auch, ganz klassisch in älteren Betriebssystemen münzen nicht jede Nebenläufigkeit direkt in eine Parallelität um, ganz einfach, weil sie gar nicht die Möglichkeiten haben. Aber wenn der Prozessor Multicore ist oder Manycore gar, dann ist es möglich, das auf verschiedene CPU-Kerne zu verteilen und dann sprechen wir von echtem Parallelismus. Für bestimmte Synchronisierungsaufgaben, die wir später behandeln werden, sind atomare Operationen sehr, sehr wichtig. Atomare Operationen sind Operationen, die entweder so, wie sie geschrieben wurden, komplett ausgeführt werden oder gar nicht ausgeführt werden. Das gibt Ihnen eine gewisse Sicherheit vor den sogenannten Race Conditions. Das ist ein kritischer Wettlauf von verschiedenen nebenläufigen Programmsträngen, zum Beispiel Threads, die sich unter Umständen wiederholen und dann ist die Reihenfolge, in der Sie die Prozessorzeit zugeteilt bekommen, nicht eindeutig. Das ist eben das, was eben auch unter anderem die Programmierung so viel, oder das Debuggen insbesondere, so viel schwieriger macht. Hier über die Race Conditions sagen wir vielleicht nicht genug, da gibt es noch sehr, sehr viel zu betrachten, aber wir kommen nochmal wieder darauf zurück. Ich werde es Ihnen noch in einem praktischen Beispiel ganz klar zeigen. Grundproblem dabei ist, dass konkurrierende Zugriffe auf Ressourcen aus zwei oder mehr Ausführungssträngen bestehen. Und die müssen abgesichert werden. Und dazu sollte hier noch ein Beispiel sein, habe ich aber nicht ausgeführt. Ich dachte, ich hätte nicht die Zeit dazu. Mache ich vielleicht noch in den Folien. Aber es ist vollkommen klar, jetzt mal dargestellt, nehmen wir mal an, wie Sie haben einen konkurrierenden Zugriff auf ein Bankkonto. Das heißt, Sie teilen sich mit einer weiteren Person das Bankkonto und der eine will meinetwegen einzahlen und der andere will abheben. Dann erwarten Sie natürlich, dass die Bank das ordentlich macht. Das heißt, entweder zunächst das Einzahlen und dann das Abnehmen, Abholen oder umgekehrt. Aber nicht gemischt, denn machen Sie es durcheinander, könnte Folgendes passieren. Die Addition basiert zum Beispiel darauf, das Einzahlen der Beträge basiert auf einem veralteten Stand des Kontos und das wäre nicht so schlimm für Sie persönlich, weil Sie dann mehr Geld hätten, ja, aber umgekehrt wäre es eben schlimm, wenn das Abziehen auf einem veralteten Bestandteil oder Konto basiert, ich mache dieses Beispiel noch da rein, dann verstehen Sie das sofort. Auf jeden Fall wollen Sie nicht, dass das durcheinander kommt. Entweder der eine Prozess, der muss komplett ausgeführt werden und der andere Prozess muss eben so lange warten. Das ist das Prinzip, wie wir es in den Griff bekommen. Und das gilt nicht nur bei Bankkonten, sondern das gilt ganz grundsätzlich bei allen Einzelwerten oder Datenstrukturen im Speicher, auf denen Sie konkurrierend zugreifen. Ist ein lesender Zugriff auch problematisch? Man liest oft, ein lesender Zugriff ist nicht problematisch. Stimmt aber nicht ganz, denn nehmen wir an, wir haben eine Ressource-Datei, dann verschiebt der lesende Zugriff ja den Dateizeiger. Das heißt, es kommt immer auf den Zustand an, ob es den Zustand der Ressource verändert oder nicht. Es ist nicht entscheidend, ob Sie lesen oder schreiben, sondern ob eine Zustandsänderung passiert. Das ist zum Beispiel bei Dateien so, das ist bei Sockets so, das sind Netzverbindungen, die Programme miteinander ausführen können. Und das ist natürlich auch beim Bildschirm so. Auch da möchten Sie, dass das synchronisiert erfolgt. So, und jetzt mal konkret zu der Implementierung von Multithreading. Das ist also Nebenläufigkeit innerhalb eines Prozesses. Das ist wichtig. Es ist innerhalb eines Prozesses. In Python können Sie das dadurch anlegen, dass Sie das Modul Threading benutzen. Es ist ein zweites Modul vorhanden mit Underscore Thread. Was sagt Ihnen der Underscore? Es ist zwar da, Sie könnten es auch nutzen, aber tun Sie es nicht. Ja, das sagt genau das. Die Underscore, das ist eine Low-Level-Bibliothek, die von der Sie auf jeden Fall erstmal die Finger weglassen sollten. Natürlich dürfen Sie alles ausprobieren, ich verbiete Ihnen ja nichts, aber falls Sie mal was Ernsthaftes machen wollen, sollten Sie es nicht benutzen. Die Ausführungsstränge können auf Daten, das heißt auf Variablen oder Attributen von Methoden zugreifen. Übrigens die Threading-Modul ist objektorientiert mit all den Eigenschaften, werden wir gleich im Programmbeispiel sehen. Bei CPython, also das, was Sie normal benutzen, es gibt allerdings auch andere Implementierungen, da ist es unter Umständen nicht so. Beim CPython ist es so, dass immer nur ein Prozess ausgeführt werden kann, aber unterschiedliche I/O-Operationen. Okay, so hat man sich da entschieden. Man hat es deshalb gemacht, um es einfacher implementieren zu können, den Interpreter. Ja? Bei der PyPy-Implementierung, PyPy ist was? Der Python-Interpreter-Implementierung in Python. Ja, natürlich hat man irgendwo anders mal den Ursprung übersetzt, der zieht sich so selber hoch. Da ist es nicht so. Da können Sie auch in dem Interpreter das machen, also das nutzen. Dasselbe ist für die Java-Implementierung von Python. Auch da können Sie Threads direkt benutzen. Es gibt auch C-Erweiterungen, wenn Sie jetzt anfangen wollen, in diesen Implementierungen rumzufudeln, die es Ihnen erlauben würden, das GIL, also das Global Interpreter Lock, freizugeben. Aber wichtig ist, darum auch unsere Beispiele mit Threading, die blockieren nicht die IOs, ja, sondern nur mehrere Kerne zu nutzen, ist nicht möglich damit. Okay, das sollten Sie wissen. So, jetzt fangen wir mal an mit einem Beispiel, das mache ich eigentlich nicht so gerne, weil Programme zu erklären ist immer ein bisschen schwierig. Dieses Beispiel sagt also from threading import thread. Das ist eine Konstruktormethode, um Threads zu erzeugen. Und das Zweite, was wir gleich brauchen, sind diese Log-Mechanismen, die heißen eben Semaphore. Okay, so, ich habe das hier mal so gemacht, dass ich das Main hier nach oben gemacht habe. Also ich definiere Main und zwar als erstes Programm oder als ersten Teil ein nicht synchronisiertes. Und ich rufe dazu die Methode oder den Konstruktor für Thread auf mit den hier angegebenen Argumenten, also ein Target und sogenannte Argumente, args. Okay, dazu müssen Sie natürlich jetzt wissen, was das bedeutet. Darum habe ich Ihnen das hier mal kurz so zusammengestellt. Die Klasse Thread repräsentiert eine Aktivität, die als leichtgewichtiger Prozess läuft. Okay? Zwei Wege, diese Aktivität näher zu spezifizieren bei der Erzeugung zu nutzen, ist ein Callable, also eine rufbare, entweder Funktion oder Methode zu übergeben oder die Methode Run der Klasse Thread zu überschreiben. Nach dem Erzeugen des Objektes muss die Aktivität noch mit einer Methode Start gestartet werden, schauen wir uns gleich an. Und eine andere Eigenschaft ist auch alles hier vorhanden. Andere Threads können mit der Methode Join, mit der Join-Methode können sie aufrufen. Dies hält den rufenden Thread so lange an, bis der gerufene Thread terminiert, also wieder weg ist. Damit kann man verschiedene Threads synchronisieren. Wir schauen uns das am Beispiel an, aber bevor wir dahin kommen, nochmal weitere Argumente, die hier nochmal aufgeschrieben sind. Ich habe das nicht alles übersetzt, sondern das ist direkt aus dem Python-Docs übernommen, sind im Wesentlichen, wir benutzen Target. Das ist dieses Callable Object, ja, kommt dahinter. Target ist ein Callable Object, das aufgerufen werden soll mit dem Start. Und der Start induziert dann das Run innerhalb dieses Threads. Wenn ich das nicht setze, wenn ich kein Target angebe, würde auch keine Methode, kein Thread erzeugt. Okay, also ist ein notwendiges Argument. Hat diese Methode Argumente, so kann ich sie mit dem Parameter args übergeben. In diesem Parameter fasse ich einfach alle Argumente der Methode in Form eines Tupels zusammen und kann sie übergeben. Den Rest, den es da noch gibt, Group, ist sowieso nur etwas für zukünftige Erweiterungen, müssen wir jetzt nicht weiter besprechen. Wir gehen nochmal zurück und schauen es uns jetzt mit auf diesem Kenntnisstand an. Also was mache ich? Ich erzeuge Konstruktor Thread einen Thread T1 mit Namen T1. T1 gleich Thread Konstruktor mit dem Target Thread knows Semaphore. Also das ist dieses Stückchen Callable Project Thread knows Sem mit dem Argument Text und beim ersten übergebe ich Betriebs. Okay, also der T1 ist diese Funktion, okay, und die bekommt als Parameter Betriebs übergeben. Okay, der Thread T2, übrigens, das ist ein Beispiel von Tung Le Trong, einer der Tutoren, der hat mir das gegeben und ich finde es eigentlich recht instruktiv. Wie gesagt, es ist immer schwer, Programme zu erklären. Ich kann ja nur die wichtigsten Sachen hier hervorheben. Der zweite Thread, T2, wird auch erzeugt. mit derselben Funktion, allerdings einem anderen Parameter. Und jetzt mache ich, jetzt starte ich die beiden, T1.start, also mit dem Thread, von da habe ich die Methode start geerbt, starte ich an dieser Stelle und T2 starte ich auch. Und bevor wir wieder abschließen, dieses Programm, synchronisiere ich alle. Also ich erwarte hier, dass T1 einen Join ausführt mit T2, also alle beendet sind, bevor ich weitergehe. Was ich weitergehe, ist gleich in dem Programm, das ich mache. Okay? Das ist das, was ich hier mache. Was ich machen will, ist offensichtlich etwas, was hier drin steht. Ich möchte nämlich, dachte sich wahrscheinlich der Autor, 5-mal hintereinander Betriebssysteme schreiben. Okay? Aber er hat es nicht synchronisiert. Und da müssen wir uns gleich mal anschauen, was daraus entsteht. Oder das können wir uns auch jetzt anschauen. Nämlich das. Das, was hier oben vor dem gestrichelten Linie entsteht. Das heißt, erst wird der Prozess der Thread T1 mit Betriebs ausgegeben. Das hier untere wollte ich haben. Ja, das wollte ich gerne erzeugen. Entsteht aber nicht. Ich sehe, es ist eine willkürliche Reihenfolge. Das heißt, eine von mir nicht beeinflusste Reihenfolge. Das ist eigentlich das. Ganz willkürlich ist es natürlich nicht. Aber ich kann es auch kaum vorhersehen. Übrigens, das ist auch noch wichtig, sage ich gleich auch noch mal, diese Dinger können Sie nicht, wenn ich es so mache, es handelt sich ja um eine Ausgabe, deshalb kann ich das auch benutzen, dass aber unser Idle, wenn Sie es in Idle machen, ist nicht thread-sicher. Das heißt, Sie müssen es da abspeichern, Ihre Methode, und dann von außen aufrufen. Ich habe sie in diesem Fall vom Betriebssystem aufgerufen. Sie können das aber auch von der Konsole des Interpreters direkt aufrufen. Auch das funktioniert. Ja? Aber nicht aus Idle raus. Aus Idle kriegen Sie immer das Synchronisierte raus. Und da können Sie ewig warten, dass da irgendwie ein Thread-Problem entsteht. Entsteht nicht. Okay, weil er es zwangsweise synchronisiert. Das heißt, daran sehen Sie schon diese Komplikationen. Sie müssen tierisch viel, also auf tierisch viele Sachen aufpassen, dass das nicht schief geht. Aber jetzt wollen wir erstmal das Programm weiter betrachten. Nämlich das ist dieser Teil. Da haben Sie schon gesehen, dass es dann irgendwann ersten Teil ausgibt, dann zweiten Teil, diese gestrichelte Linie. So, und jetzt synchronisiere ich es mal. Es ist im Grunde genommen genau dasselbe, nur ich übergebe weitere Parameter, nämlich A und B, und nutze hier unten in der Funktion, das heißt in der Thread, in dem Programm für das Thread, A.acquire und B.release. Ja? Und Sie sehen hier, dass ich genau weitere Parameter übergebe, und zwar immer in der Reihenfolge AB und dann BA. Also B wartet auf A, bis es fertig ist, und da hoffe ich dann auszudrucken Betriebssysteme, und dann wartet der wieder auf den ersten Prozess. Müssen Sie vielleicht nochmal ganz genau durchschauen. Das sind genau diese Acquire und Release, diese Synchronisierungsmöglichkeiten. Ja, relativ low level. Einfache Semaphore, das Ding kann nicht unterbrochen werden, entweder läuft das im Ganzen ab oder gar nicht, diese Acquire. Darauf können Sie sich verlassen, genauso das Release. Also hier jetzt der Rest des Programmes, und dann sehen Sie tatsächlich, dass dieses ausgegeben wird. Also das, was der Autor, nehme ich an, ja, vielleicht wollte der Autor das natürlich auch mal zeigen, dass das nicht deterministisch für ihn abläuft. Aber In diesem Fall kommt dann tatsächlich unten Betriebssysteme raus, Betriebssysteme. Also es läuft Task 1, Thread 1, dann Thread 2, dann wieder Thread 1, dann wieder Thread 2, Thread 1, Thread 2 und so weiter, immer abwechselnd. Und das ist genau durch dieses Stückchen Synchronisation realisiert. Da oben wird AB übergeben, dann wird BA übergeben, also einmal wartet B auf A und einmal wartet A auf B. Okay, genau das, was man eben hier mit A und B, mit den Variablen gewissermaßen ausführt, als Semaphor genutzt. Und das sind eben diese sogenannten Lock-Objects, können Sie beliebige Variablen für nutzen, mit den Methoden Acquire und Release. Okay. Soweit eigentlich ganz easy und wunderbar. Gäbe es nicht. Oder bis dahin? Haben Sie ungefähr die Idee bekommen oder gibt es Fragen? Ja? Bitte? Er könnte es auch mit einer machen, natürlich. Ja? Wenn er nur den zweiten Prozess und dann den ersten wieder freigibt. Aber so ist es wirklich eine Übergabe von A nach B und von B nach A. Ist halt so programmiert. Aber es gibt, wie beim Programmieren, gibt es immer 100.000 Möglichkeiten. Ja. Mit diesen Konstrukten haben wir aber leider die Möglichkeit, den weiteren Programmablauf komplett zu blockieren. Nämlich dann, wenn sich Ausführungsstränge, also zum Beispiel diese Variablen, gegenseitig blockieren. Also würde ich mich hier vertippen an der Stelle und hier zweimal, ach da nicht, versehentlich hier hinten beides mal mit AB übergeben, ja, als Parameter, ja, dann hätte ich das Problem, dass das Ding stehen würde. Es würden sich gegenseitig blockieren, beide würden aufeinander warten. Und das ist natürlich nicht schön und das ist eben genau das, was ich Ihnen gesagt habe, was es so schwer macht, diese Programme zu schreiben, dass es schwierig ist, das zu debuggen. Ausführungsstränge in diesem Sinn bei Deadlocks können Threads sein, so wie wir es jetzt erlebt haben, können übrigens auch ganze Prozesse sein, wenn es da im Betriebssystem ungeschickt gemacht ist. Beispiele, zum Beispiel zwei Threads lesen aus einer Eingabedatei und schreiben in eine Ausgabedatei. Dabei sind beide Dateien mit je einem Lock gesichert. Ist das so? Und mache ich es in falscher Reihenfolge, also nicht abwechseln, dann kann ich mich komplett blockieren und der Prozess geht einfach nicht weiter. Okay, und das ist natürlich ziemlich ätzend. Daher gibt es noch eine zweite Möglichkeit, nämlich mit sogenannten Queues diese Synchronisierung durchzuführen. Solange ein Lock gehalten wird, kann normalerweise kein anderer Thread den gesicherten Codeabschnitt ausführen. Ja, mit diesem Acquire und Release bin ich da abgesichert. Threads müssen dann aufeinander warten. Keine Parallelisierung des gesicherten Codeabschnitts. Gefahr von Deadlocks sind da. Und die sind umso wahrscheinlicher, je länger diese Locks gehalten werden. Mit Acquire Release ist das noch relativ einfach, wenn das auf eine einfache Variable geht. Geht das aber auf Prozessor, geht das auf Files zum Beispiel, kann es sein, dass ich es relativ lange halte. Mache ich das jetzt mit Queues, eine andere Möglichkeit, da will ich nur darauf hinweisen, so kann man das etwas gesicherter machen und sicherstellen, dass auch da nur kurzzeitig gesperrt wird. Die Verwendung von Queues erleichtert es, diese Funktionsweise auszuführen. Hier steht noch später dazu mehr, aber ich habe mich entschlossen, das nicht noch weiter auszuführen, vielleicht das nächste Jahr. Aber Sie können es oder sollten es durchaus mal sich anschauen, was damit gemeint ist. Das ist noch ein Hinweis. Die Idle-Umgebung ist nicht thread-sicher. Zum Beispiel die Ausgabefunktionen sind nicht gegeneinander abgesichert und es können solche Dummheiten entstehen, wie wir sie eben gesehen haben. Noch viel schlimmer, bei Printanweisungen kann es auch dazu führen, dass Idle abstürzt. Diesen Satz hat Rüdiger Brause geschrieben, ich habe es noch nie erlebt. Also ich habe nur Unsinn erlebt. Ja, okay. Oder eben, dann, wenn ich ein Problem provozieren wollte, entsteht es nicht. Beides kann passieren. Also eigene Programme, die Threads benutzen, sollten Sie also nicht aus Idle heraus starten. Macht keinen Sinn, weil da ist es immer single-threaded. Gut. Noch eins, Multiprocessing. Es gibt eine weitere Möglichkeit. Es gibt nicht nur Threads und ein Modul Threads, sondern es gibt auch die Möglichkeit, echt verschiedene Prozesse zu starten. Das geschieht normalerweise mit dem Modul Multiprocessing. Auch der ist wie das Modul Threading in der Standardbibliothek, kann von Ihnen direkt importiert werden. Der Datenaustausch dann zwischen den Prozessen geschieht allerdings nicht über eine Shared Memory Variable, so wie wir es bei den Threads hatten, ja, also diese A und B, ja, sondern geschieht über explizite Nachrichtenzusendung. Ja, also wo wirklich eine Methode, eine andere Methode eine Nachricht schickt. Und das geht natürlich nur, wenn die serialisiert ist. Im Speicher kann ich auf die Strukturen zugreifen. Wenn ich eine Nachricht schicke, geht das nicht. Sondern ich müsste das, haben Sie ja alle kennengelernt, mit dem Pickle-Modul zum Beispiel serialisieren. Gut, ist auch, wenn Sie eine wirklich rechenintensive Anwendung haben, wenn Sie wirklich viele Cores haben, ist das kein Bein-Up. Können Sie das durchaus machen, dass das explizit übertragen wird. Da bei den Prozessen gibt es eben dann wirklich keine Einschränkungen. Sie sollten dann aber wirklich echte, also dann sollte die CPU-Begrenzung oder die Geschwindigkeit der CPU sollte das Problem sein. Das können Sie echt ausnutzen mit dem Modul Multiprocessing. Natürlich ist auch Folgendes möglich. Innerhalb eines Prozesses können Sie wieder, haben wir eben ja gesehen, mehrere Threads haben. Auch das ist hier möglich. Das heißt, Sie können es sich beliebig schwierig machen, das zu debuggen. Hier nochmal die Synchronisiermöglichkeiten mit Semaphoren, wie das genau gemacht wird. Sie können auch mit mehreren Prozessen darauf zugreifen. Es wird einfach addiert und wieder erst dann freigegeben, wenn es wieder subtrahiert ist. Das heißt, wenn die anderen Prozesse dann wirklich das Release ausgeführt haben, dann kommt das Thread wieder aus der Warteschlange heraus. Ist das nicht dieselbe Folie? Ach nee. Auch bei dem Multiprocessing gibt es ein Semaphor, allerdings nicht diesen zählenden Semaphor, sondern nur gesetzt true oder false. Muss man aufpassen, dass man das nicht durcheinander wirft. Okay. Welche Python-Bibliotheken sind denkbar? Es gibt eine ganze Menge. Natürlich, Python wird immer mehr, eben gerade auch in den Naturwissenschaften, eingesetzt. Entsprechend viele Bibliotheken wurden entwickelt. Die sind hier unten mal aufgeführt. Typischerweise, wenn man das mit Prozessen macht, erhalten die verschiedene Eingabedaten oder erzeugen Ausgabedaten. Die Prozesse können beispielsweise können auch Python-Threads haben. Die Datenübertragung zwischen Prozessen erfolgt durch Nachrichten, ist nochmal dasselbe. Sie haben keinen gemeinsamen einheitlichen Zustand. Das ist einfach das Wichtige im Unterschied zu Threads. Gemeinsamer Zustand ist der Prozesskontext mit gemeint, aber es können keine Race Conditions auftreten in einfacher Form, respektive die sind gut zu handhaben, weil dieser gemeinsame Zustand eben fehlt. Okay, da gibt es noch wieder Untertypen, das wollen wir jetzt nicht weiter behandeln. Es gibt noch eine Nebenläufigkeit, die ich ganz einführend angegeben hatte. Das war die Nebenläufigkeit, die Sie mit GUIs haben. Da brauchen Sie es auch ganz, ganz sicher. Allerdings alle GUI-Bibliotheken, egal ob Sie jetzt TKINTER, PyGTK, PyQT oder WXPython benutzen, alle realisieren das. Das heißt, externe Ergebnisse, Mausklicks, Tastaturklicks und so werden eingequeued und dann nacheinander bearbeitet. Das heißt, auch das ist direkt innerhalb dieser Module sind das eine entsprechende Nebenläufigkeit. Je nach Ereignis wird ein Händler dafür aufgerufen, wenn Sie eine solche primitive Funktion haben, haben wir ja auch kennengelernt in TK ganz kurz, können Sie eigentlich mit diesen Händlern, können Sie eigene Händler entwickeln. Die Kontrolle geht aber spätestens nach Ablauf dieses Händlers an die Hauptschleife zurück und der Programmfluss möglicherweise ist auch da schon schwer zu überblicken, haben Sie schon gemerkt, nicht nur das die Schwierigkeit, dass es da sehr viele Prozesse gibt, sehr viele Funktionen gibt, sondern dass das unter Umständen auch schwerer zu debuggen ist als ein einfaches lineares Programm. Der sogenannte Event Loop dient der Steuerung der Nebenläufigkeit, nicht von Parallelität, das muss man eben klar sagen. Mehrere CPU-Kerne werden da typischerweise nicht ausgenutzt, höchstens das Betriebssystem hebt den nochmal ab. Das könnte sein mit diesen Betriebssystem-Threads, die wir letztes Mal besprochen haben. Und die zusätzliche Handhabung wird dadurch natürlich nicht vereinfacht, wenn ich so ein GUI benutze, sondern das ist wirklich auf diese Events beschränkt. Ist eigentlich auch nur ein Event-Händler. Gut, ich habe mir schon gedacht, dass ich nicht mehr so sehr, sehr lange und sehr, sehr viel reden kann. Es wird auch tatsächlich langsam schmerzhaft für mich. Aber natürlich stehe ich noch für Fragen zur Verfügung. Ich denke, wir sollten heute das abschließen. Gibt es noch Fragen? Also nochmal, diese Themen, Nebenläufigkeit, kommen in dem Multiple-Choice-Teil der Klausur vor, aber nur da. Es gibt keine Aufgaben dafür, weil die haben wir eben auch nicht geübt. So, und last not least, am Montag, ich hoffe, dass meine Stimme da wieder besser ist, fehlt noch etwas, was wir besprechen sollten, auch so ein Thema des Advanced Programmings, nämlich Exceptions. Sie haben noch eine Frage? Nee, da, ja, okay. Dann machen wir erst die Fragen. Ja, sollten eigentlich schon hochgeladen sein. Wir haben alles korrigiert. Ich habe es heute Morgen vergessen reinzuschauen, ob es ist. Macht Herr Wolodkin. Ich weiß nicht, warum er es nicht gemacht hat. Jetzt machen wir erst Sie. Nein, am Freitag nächste Woche, die haben wir ja verschoben. Am Montag ist eine Vorlesung, nächste Woche Freitag nicht. Die Verschiebung ist dann so, diese Freitagsvorlesung findet dann am, haben wir gesagt, 19. Ich weiß gar nicht mehr. Aber steht 19. Ja. Nee, am 19. Ach so, dann am 18. An dem Montag. Ich gucke jetzt nach, dann mache ich das nicht aus dem Kopf. Ach, was ist denn das? Ach so. Besser nachgucken. Also, wir sehen uns wieder nicht am 9., sondern am 19., habe ich doch recht. Ah nee, am 19., ah nee, Moment, am Freitag davor. Am 16. Also, die Vorlesung wird quasi um eine Woche nach hinten verlegt, damit Sie Zeit und Gelegenheit haben, sich für Theorie. Ja, genauso wie die normale Vorlesung, 9.30 Uhr. Da ist Mathe-Repetitorium. Und wie lange? Und hatten wir nicht gesagt 14 Uhr? Ja. Wir hatten doch gesagt 14 Uhr. Okay, das habe ich nur falsch eingetragen, sorry, genau. Diskutiert hatten wir das schon. Aber wenn ich das dann falsch eintrage, dann hilft das alles nichts. Also wir hatten gesagt 14 Uhr, ich sage es am Montag nochmal. Ja, danke schön. Ja? Nee, das schaffe ich nicht. Ja, also da müssen Sie sich einfach die Folie nochmal durchgehen und schauen, was ich da so fragen könnte. Also so drei Fragen höchstens für die Klausur, mehr auf keinen Fall. Okay. Gut. Okay, dann wünschen Sie mir ein heilsames Wochenende und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön.